Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom League United Podcast. Wir waren letzte Woche, also der Ols und ich, wir waren letzte Woche am Berg unterwegs, nämlich genauer gesagt in Kärnten, in Innerngrems, und zwar am Snowkiten. Ist ja was, was uns schwer taugt. Snowkiten in Innerngrems ist so ein Kite-Camp für Tourengeher. Das heißt, in der Früh steht man auf, man frühstückt extrem gut, schnallt sich den Rucksack hinten am Rücken mit Kites drauf, dann hochmarschieren, weil man muss über die Baumgrenze hinaus und oben findet man dann den perfekten Snowkite-Spot. Und da waren wir zwei Kite-Camps mit jeweils 4 Tagen unterwegs und das taugt uns halt schwerst. Und wenn man sich so einen Tag vorstellt, dann geht es nachher immer wieder in die Hütte zurück. Man ist extrem zufrieden dann auch und auch ein bisschen müde. Und dann am Abend kommt Storytelling, also mal ein bisschen Know-how-Vermittlung und dann aber auch Storytelling. Und wer dich ein bisschen genauer kennt, du bist jetzt nicht ein Mann großer Worte, aber du hast extrem coole Geschichten zu erzählen. Und da habe ich mir gedacht, diese Geschichten sind es wert, mehr Leuten zu erzählen.
Genau. Gute Geschichten, ja. Also ich habe gerade vorher auch gerade dran gedacht, an die Geschichten. Und da habe ich mir gedacht, bist du selber, da sind wirklich ein paar sehr, sehr dumme Sachen auch dabei, die man so auf gar keinen Fall mehr heute machen würde.
Das könnte natürlich mit dem fortschreitenden Alter zu tun haben. Das könnte so sein. Aber es sind auf jeden Fall aus der jetzigen Perspektive, dadurch, dass alles gut gegangen ist, sehr coole Sachen mit dabei. Und ich kenne ja die Geschichten schon, also du hast sie ja schon oftmals irgendwie erzählt in einem Setting. Und selbst mir sind sie noch nicht langweilig und ich höre sie immer wieder gerne. Ist nicht gelogen. Mhm.
Okay.
Genau. Olsen, was ist Snowkiten für dich?
Was Snowkiten für mich ist, irgendwie so, wie soll ich sagen, eine Freiheit. Ich wollte ja als Kind immer fliegen können, springen und so. Wir sind ja auf den Wiesen herum mit dem Kite einfach nur, haben den irgendwie zurückgelenkt, dass man irgendwie springt. Und mit Snowkiten war so, das war ich in Wirklichkeit, bevor ich noch am Wasser war, war ich das erste Mal Snowkiten, so mit 13 oder sowas auf einem Flugfeld in St. Pölten. Und da hat das begonnen. Und da habe ich dann auch gemerkt, hey, sobald ich da Ski oder Snowboard, damals habe ich Snowboard gehabt, anhabe, kann ich ja viel höher springen, als wenn ich da jetzt nur so herumlaufe und die Bar anziehe und probiere da springen. Und das war so der Start davon.
Okay, und du warst dann, bist dann auch so voll in eine Teamrider-Schiene reingerutscht beim Snowkiten, ist das richtig?
Genau, ich habe so, dann ist später so mit 16, habe ich am See gestartet. Und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, so, boah, wir haben kein Meer, sondern nur einen See. Und wenn ich das jetzt so competitionmäßig betreiben will oder so, dann hat man am Wasser jetzt nicht viel Möglichkeiten, sondern muss ich eine Nische suchen. Und das war dann Snowkiten für mich. Genau. Und da habe ich mich dann voll reingestürzt. Und dann bin ich einige Contests mitgefahren, ein paar Jahre, genau.
Genau. Auch dazu eh wieder später, weil das ist eine Sache, die wir nie irgendwie oder du auch gar nicht an den großen Nagel hängst, aber das ganz am Ende des Podcasts und dazwischen holen wir uns
Cliffhanger,
noch die schönsten Geschichten. Genau. Mal, es gibt so Mythen über Snowkiten, vielleicht machen wir die noch kurz vorher. Mythen über Snowkiten sind so, es ist unendlich kalt beim Snowkiten. Richtig oder falsch?
Kommt darauf an, aber in Wirklichkeit habe ich ganz oft beim Snowkiten eher ein Hitzeproblem, wenn du so am Farm bist. Das Einzige, was kalt wird, was wir aber eine gute Lösung gefunden haben, sind die Finger. Wenn du brauchst einfach nur gute Handschuhe und der Rest am Körper, da arbeitet man so mit Zwiebelschalenprinzip so. Und ich weiß einfach, dass ich ganz oft wirklich Reißverschlüsse offen mache oder so, weil es einfach ziemlich heiß wird beim Snowkiten.
Voll. Und Stürze, da haben die meisten Leute echt Angst davor. Stürze sind sehr hart, kommen natürlich extrem häufig vor und Snowkiten zu lernen ist sehr schwierig.
Boah, super Frage. Wo muss man anfangen? Also Nummer 1, ob Stürze härter sind als am Wasser, weil es am Land ist. Es gibt beim Snowkiten nicht so wirklich Stürze, weil, warum? Du bist mit viel weniger Kraft unterwegs. Weil du musst ja nicht diesen Widerstand überwinden wie am Wasser, dass du nicht untergehst, sondern wenn einfach wenig Druck da ist, stehst halt und wenn ein bisschen nur was kommt, dann fährst du schon, gell? Und da kommt halt nie so diese Kraft zustande, wie man es vom Wasser kennt, wo wenn man Lenkfehler macht, wo man wirklich mal 2-3 Meter nach vorne schießt, das gibt's beim Snowkiten in dem Sinn nicht. Das heißt, da ist alles viel, viel gemächlicher.
Es ist ja Snowkiten, wenn wir uns ehrlich sind, der viel, viel sanftere und bessere Einstieg, oder? Das heißt, zum Lernen ist so diese Schirmsteuerung, sobald du die draußen hast, dann geht es eigentlich schon dahin. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir sind 4-5 Wochen im Jahr in Norwegen unterwegs, wenn da Leute mitkommen, die Anfänger, Anfängerinnen sind, dann fahren die halt nach dem ersten halben Tag und können schon mit uns auf Tour gehen, was genau. Mir so sehr taugt.
Genau.
Und voll. Es ist dann
und
auch
das
so,
kannst du halt beim Wasser, am Wasser hast du das nicht so, oder? Das ist, das dauert ja. Wirklich bis Kite-Kontrolle, bis du diese massive Kraft kontrollieren kannst. Und beim Snowkiten, wie du sagst, nach so einem halben Tag kannst du wirklich sagen, so und jetzt fährst du da links, rechts, hin und her am See und sammelst eigenständig so deine Kilometer langsam zusammen. Es ist schon ziemlich, die Lernkurve ist schneller.
Voll. Jetzt kann ich vielleicht nicht so gut oder gar nicht Ski und oder Snowboard fahren. Was ist dann?
Das ist gar nicht wichtig, weil du nicht so diese massiven Skifahr-Skills brauchst, wo du jetzt carvst auf der Piste mit Hochentlasten, Tiefentlasten oder so. In Wirklichkeit, wenn du Schlepper fahren könntest, dass du einfach nur dich festhalten und etwas zieht an dir und du fällst während dem Ziehen nicht um, kannst du schon Snowkiten in Wirklichkeit. Gell? Das heißt, wenn du auch ein Snowboard hast oder so und am Wasser schon fahren kannst oder so, wenn du das Boardfeeling hast, kannst du direkt umsteigen. Es fühlt sich ziemlich gleich an wie am Wasser.
Voll.
Genau, also du... Das ist auch noch eine gute Frage, weil wir oft fragen, wenn Leute beides können, ist so, soll ich Skifahren oder Snowboarden? Und Leute haben immer das Bedürfnis, dann das Snowboard zu nehmen, weil sie Snowboarder sind oder so. Und die Erfahrung hat halt gezeigt, dass die Leute deutlich mehr Spaß haben mit Ski. Also du siehst dann immer Leute, die schlechter fahren, haben viel mehr Spaß, fahren viel weiter mit Ski, als der relativ gute Snowboarder so irgendwie.
Voll. Ich fahre mittlerweile eigentlich auch nur 98% der Zeit auf Ski, weil du einfach zum Beispiel in Norwegen kannst extrem coole Touren leichtgängiger zurücklegen und da geht es mir gar nicht so sehr um jetzt das Springen, so wie du es am Wasser machst mit Rotationen etc., sondern da geht es mir eher um dieses Kilometersammeln, Touren, Erkunden, das Terrain nutzen und so halt mit der ganzen Sache spielen. Weil Snowkiten ist für mich so vergleichbar wie Kiten in der Welle, oder? Da kannst du diesen 3D-Spielplatz nutzen, du kannst berghoch fahren, du kannst bergunter fahren, du kannst seitlich fahren. Das ist eigentlich ziemlich trippig, dieser 3D-Spielplatz und halt super cool. Taugt mir voll. Ich bin ja durch dich ins Snowkiten voll reingekippt. Ich kann mich noch an meine erste Session erinnern. Die war recht witzig. Aber ja, pass auf, dazu
ich auch
später.
später, jetzt, okay.
Machen wir es so. Die... Fast so eine Lagerfeueratmosphäre. Man lehnt sich zurück und jetzt packst du mal aus und erzählst einer deiner extremsten Snowkite-Erlebnisse. Welches kommt dir in den Sinn?
Boah, da kommen zwei, drei kommen da schon. Zum einen kommt da mal, wo ein Kite zum Brennen beginnt. Zum anderen kommt, wo ich unbeabsichtigt über die französischen Alpen plötzlich fliege und ins grüne Tal runterschaue. Das kommt. Und ein zweites Mal kommt auch, das war, glaube ich, das Dümmste, was ich je gemacht habe, ist eine große Stromleitung unten durchfahren, probieren und daran scheitern. Also wo fangen wir an?
Okay, so. Dann fangen wir bei der gescheiterten Stromleitung an. Das ist eigentlich fast das.
Bei der Dümmsten. Ja, da war ich sehr, sehr jung. Ich würde sagen, so 16, 17 Jahren mit meinem Bruder bin ich in St. Pölten gefahren. Da gibt es oben so Felder. Und dann hängt eine Riese, also muss ich vorstellen, so diese Riesenmasten, die ganze Städte versorgen, die ganz großen, wo 7, 8 Kabel oder sowas hängen. Und da sind wir halt dann irgendwie immer unten durchgefahren. Und irgendwann ist es aber dann nicht mehr ausgegangen und plötzlich wickelt sich meine Ozonfrenze in 14 plötzlich dann so über das unterste Kabel drüber und hängt dann so drauf. Und dann habe ich mir schon gedacht, fuck, warum? Und natürlich, dieses Kabel hängt ja durch und ich bin dann einfach bei der tiefsten Stelle durchgefahren und das ist sich mit der 14er dann nicht ausgegangen und dann bin ich schon gehängt. Und dann fühlst du dich halt einmal extrem, naja, da fühlt man sich so, überlegst einmal, dein Kopf probiert Lösungen finden und du tust so, boah, darf ich jetzt den Boden berühren, dann kommt vielleicht die Erdung und dann solche Dinge überlegst halt irgendwie. Aber was war es in Wirklichkeit total unspektakulär? Ich habe den Kite rückwärts in den Stall getrieben und habe ihn von der Leine runter und bin dann einfach weiter gesnowkited. That's it. So. Ja.
Erst in meinem Kopf.
Davon kommen.
In meinem Kopf, wenn ein Kite in einer Stromleitung landet, fängt das sofort zu brennen an und weiß nicht, man ist selbst quasi gefährdet und kriegt einen Stromschlag etc. Jetzt wird sicher irgendwelche Leute geben, die sagen, nein, das kann man alles physikalisch belegen etc., warum das so nicht war oder ist.
Naja, ja, warum? Das weiß ich nicht. Vielleicht müssen Leinen nass sein oder generell, ich habe keine Ahnung. Aber beim zweiten Mal, wie ich in einer Stromleitung hängt bin, da war ich dann älter, da war ich so 25, 26, in Oberösterreich war das, waren wir Snowkiten, auch einen ganz neuen Kite habe ich gehabt, damals vom Best, ein Elfer. Habe so ein Rayleigh gemacht, die Bar ist mal ausgekommen, war nur noch mit der Leash verbunden und der Kite fällt genau runter in so eine kleinere Stromleitung jetzt aber. Und da war es dann aber so, der Kite hat dann gleich zu brennen begonnen. Also da sind die zusammengeschlagen. Und was auch war, die Bar habe ich dann wieder gehabt und ich kann mich erinnern, die Bar hat dann so vibriert, so zum Kribbeln begonnen. Und ja, da habe ich mir auch gedacht, so ein bisschen was spürt man da aber schon runter. Ja.
Okay, das heißt, du lenkst während einer Competition deinen Tube-Kite in die Stromleitung. Der fängt zu brennen an.
Nein, das war nicht in Competition. Nein, das war so beim Fahren einfach nur.
Okay.
Das war die Geschichte.
Das heißt, auch beim normalen Fahren volles Risiko.
Ja, auch dumm. So, ich habe schon gewusst, so, ich bin ein bisschen knapper. Ich habe mir gedacht, die Böe passt gerade. Jetzt möchte ich gerade den Rayleigh machen, weil der Schnee da auch gut ist. Aber es ist sich dann halt nicht mehr ausgegangen.
Und genau. Stimmt das, dass du eine ganze, dass das der Grund war, warum meine Ortschaft keinen Strom hatte dann?
Na, die Ortschaft hat immer Strom gehabt, aber dieses Ding ist zu einem Skigebiet hingegangen und das haben sie abdrehen müssen. Das war die Sache. Es war zwar nur so ein kleines Skigebiet, aber da sind dann halt kurz, haben sie es abdrehen müssen. Es war dann nämlich ziemlich schnell, ist jemand gekommen von der Energie AG, hat das geheißen, von dem Stromanbieter, der hat in der Nähe einen Störfall gehabt und hat dadurch gleich gewusst, so, oder gleich, war gleich in der Nähe. Und ich weiß noch, wie ich dann so probiere, meinen Kite da wieder runterziehen und ich reiß so an diesen Leinen an und probiere meinen Kite, der war sündhaft teuer damals, wieder runterkriegen und der hat nur mit den Händen gewackelt, so nein, stopp, halt, halt, halt. Ja. Und dann haben sie den Strom abgedreht und er hat ihn dann mit der Leiter runtergeholt und hat dann meine Daten aufgenommen, genau.
Du warst natürlich extrem gut versichert für solche, Sachen.
Nein, da ist dann eh nichts gekommen. Nein.
Okay, das heißt, wir haben schon zweimal Stromleitung, ist schon ganz gut.
Genau, gute Story. Ja.
Voll.
Aber dass ich mir denke, heute, wie kann man das damals so denken? Einfach, was ist der Gewinn davon, dass du unter der Leine, also unter Stromleitung durchfährst? Was bekommst du dafür? So einfach unten durchfahren. So. Das ist ja dumm heute, nach heutigen Maßstäben.
Na, aber für das Risiko drauf zu gehen. Boah, das muss ich jetzt machen, das ist cool, das ist quasi eine Herausforderung und da geht ja, Adrenalinausschüttung los.
Ja, ich glaube, das war's, weißt du, mein Bruder war auch dabei, so zwei Brüder hin und her, da haben wir uns halt ein bisschen reintheatert wahrscheinlich.
Na, ich kenne es ja, wir fahren ja zum Beispiel, in Kärnten in Innergrems gibt es eine stillgelegte Liftanlage und da erweitert sich der Spot halt, wenn die passende Windrichtung ist, erweitert sich, wenn man durch diese Liftanlage unten durchfährt, erweitert sich halt nochmal massiv. Das geht dann halt schon, aber da ist auch kein Strom drinnen, das ist eine stillgelegte Liftanlage und da macht schon Sinn, da durchzufetzen. Und es geht ja auch.
Ja, da macht man die Challenge Spaß, den Kite so ganz unten durchzirkeln und sich durcharbeiten. Ja, Konsequenzen sind sehr gering natürlich. Ja, voll.
Voll. Alright. Was hat der, ich würde fast sagen, dumme Olsen damals, oder der draufgängerische Olsen, Entschuldigung, ich wollte dich nicht dumm nennen, der draufgängerische Olsen, was hat der noch
dumm,
alles erlebt?
Schon dumm. Was war noch? Frankreich ist auch so ein Kapitel, wo noch zwei Orge-Geschichten eigentlich passiert sind, wo ich auch erst jetzt im Nachhinein so draufgekommen bin, bei einer zumindest, dass die sehr dumm war. Und zwar war das, weil wir uns ja erst mit diesem Tourencamp so näher mit Lawinen beschäftigt haben. In dem Sinn, davor war das immer so, ja, wird schon nichts passieren. Man hat eh einen Kite dran, der zieht an einem, da kann ja nichts sein. Der zieht einen aus einer Lawine raus, wenn ein Schneebrett abgeht oder so. Und das war so unsere Grundeinstellung. Und ich weiß noch, dass wir waren in Frankreich, Col de Lautaret, da war so ein Contest, sind wir hingefahren, waren wir schon die Woche davor auch dort und sind mal Snowkiten gegangen. Und da fahrt man so richtig französische Alpen, ganz was Steiles, ganz Riesendinger. Und da fährst unten so rauf vom Ort und dann stehen so Tafeln, wo steht eben, welche Lawinenwarnstufe ist. Und da war Lawinenwarnstufe 4. Und was wir halt damals, haben wir noch keine Piepserl und nichts gehabt, keine Lawinensuchgeräte und so. Und wir haben uns halt einfach nur gedacht, so, naja, 4 passt schon, 10, es ist unter der Hälfte, es wird schon passen. Aber da haben wir nicht gewusst, dass die natürlich bei 5 endet, diese Skala, und nicht bis 10 geht. Und das war halt das Dumme. In Wirklichkeit ist nichts passiert, aber es war schon sehr, das ist, ja, Nummer 4 ist sehr hoch und bei 5 werden so ganze Ortschaften gesperrt. Also es war richtig hoch, schon richtig wild eigentlich.
Das bei, wenn jetzt Lawinenstufe 4 irgendwo angezeigt ist, dann ist das, glaube ich, schon schwer erhebliche Gefahr. Und das ist schon, wo du dir überlegst, ob du überhaupt rausgehst und in Gelände herumstapfst oder kitest, weil halt auch geringe Belastungen und so weiter können schon Lawinen und Schneebretter etc. auslösen. Und wer jetzt diese.
Jetzt ist man Nummer 3 ist erheblich.
Wenn man jetzt diese französischen Alpen kennt, dann sind das halt echt Gelände, wo man richtig steil hochfahren kann. Also das ist, macht dem Kiter nichts. Du kannst dich einen wirklich steilen Hang hocharbeiten und hochlupen, packst dann oben zusammen und fährst runter. Und wenn es dann aber diese erhebliche Gefahr gibt, dann ist das schon ja, nicht so ohne. Eben schön, dass es gut gegangen ist.
Ja, und ist auch eine schöne Überleitung zu der nächsten Story, nämlich hochfahren und zusammenpacken. Das war auch mein Plan dort. Berge hochkiten, so mit Lupen und dann oben zusammenpacken und dann so runter. Freeriden, Snowboarden war richtig cool, der Plan einmal. Du fängst da unten beim Parkplatz an und dann kitest drauf. Und ich weiß noch, da war der Ronny auch mit und wir sind da raufgefahren. Und du schaust halt beim Lupen immer nur nach oben, gell? Und da fährst rauf und rauf und das dauert sicher, du fährst wahrscheinlich eine halbe Stunde diesen Berg hoch und schaust immer nur rauf. Und dann schaust du mal runter und siehst auf einmal, wie du auf diesem Hang hängst und unten ist einfach das Tal und das Auto und alles sind so kleine Ameisen da unten. Und ich weiß noch, der Ronny hat dann zum Beispiel umgedreht bei der Hälfte, weil es ihm zu wild worden ist da. Und ich bin dann noch mit ein paar anderen aus Tschechien weitergefahren, da so nach hinten rein. Da gibt es nämlich so ein Wellental, wo es den ganzen Powder rein bläst. Und da haben wir gedacht, ganz oben werde ich jetzt dann zusammenpacken, den Kite landen und dann runter snowboarden. So, und das wird ziemlich gut. Genau, und ich kite halt darauf, alles gut gegangen, richtig steil, richtig hoch. Und ich lande den Kite runter. Und wie am Boden liegt, denke ich mir, puh, da ist richtig starker Wind, weil es ja ganz am Gipfel oben ist. Und in dem Moment denke ich mir, bah, das funktioniert nicht so richtig, starte ich den Kite wieder. Und mit dieser Schwungenergie halt schießt der Kite hoch auf 12. Ich beginne abzuheben und dann bin ich schon rückwärts geflogen halt. Und die Sache ist, du bist halt da voll in diesem Aufwindband drinnen. Und ich weiß noch, wie ich da so plötzlich, ich bin über den Berg, habe ich drüber geschaut. Du siehst diese Schneefahnen wegfliegen und siehst bei der anderen Seite ins Tal runter, was weiß ich, 2000 Meter, siehst diese grünen Wiesen und den Wald unten. Und ich denke nur, fuck, nicht gut. Und dann war ich halt gleich mal richtig hoch, dann war ich gleich 100 Meter hoch oder so und bin halt von diesem Berg weggeflogen. Und dann weiß ich noch, es war mit der 10er Ozone Manta, hat die damals geheißen, und plötzlich beginnt dann mein Kite, weil es so turbulent da oben war, beginnt der einzuklappen, so rechts das Ohr rein, wieder aufschnalzen, links das Ohr rein, wieder aufschnalzen. Und da ist mir dann schon mulmig geworden. Und ich habe halt dann, was habe ich gemacht? Ich habe probiert, wieder seitlich zum Hang zu hobe und bin dann so nach, ich weiß nicht, vielleicht eine Minute oder so bin ich wieder hinkommen zum Hang, habe ihn gelandet und dann mit dem Kite aber runtergesnowkited wieder zurück.
Aber es ist ja schon, also du kanntest das Gefühl, wie es ist, quasi so Hang zu segeln. Das ist ja beim Snowkiten mittlerweile auch gang und gäbe oder die Leute, die sich hocharbeiten. Man muss auch sagen, das Hochfahren ist wirklich das eins der leichtesten Dinge beim Snowkiten, berghoch. Das Runterfahren ist dann immer das Schwierigere. Aber du konntest schon, also du bist schon öfter dann davor in Frankreich Hang gesegelt quasi.
Genau, das eh schon, drum war das Feeling jetzt nicht so wild. Es war eher so, dass der Kite einklappt, das hatte ich davor noch nie. Und man sucht sich halt meistens so ein bisschen smoothere Hänge aus oder so, aber nicht so dieses super steile, wo du halt gleich mal richtig hoch bist. Ja, das war so mein Learning.
Es ist eh arg, wenn du überlegst, du fliegst da quasi vom Hang weg mit so einem Softkite und der ist ja auf gar keinen Fall für sowas ausgelegt, dann hat man ja keine, oder du hattest damals keine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung. Und wenn du da so wegfliegst vom Hang und du kriegst dann gleich mal einen Luftstand von über 100 Meter, dann braucht ja eigentlich nur das Quick Release aufgehen oder eine Leine reißen oder irgendwas. Oh ja. passieren. Und das endet dann meist, oder kann ich mir nicht vorstellen, dass das schön endet.
Genau, das ist dann halt, wenn du zu hoch bist, das heißt alles über, weiß nicht, 20 Meter, glaube ich, sind die Konsequenzen dann halt schon wild. Aber da gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte vom Franzosen, der ist noch wilder halt, der Jérôme Chausserand. Und der hat auch gesagt, heißt, ich fliege den Berg runter, aber sollte mein Quick Release aufgehen, hat er das mit einer Leine verbunden, dass der Kite, der hat da immer einen Base-Jump-Suit mit, also so einen, nicht Suit, sondern einen Fallschirm einfach, wie ihn die Fallschirmspringer klassisch haben. Und der wird dann hinten den Pin ziehen und wird das auslösen. Und sein Plan ist dann, er wird mit dem Fallschirm dann einfach runterfliegen. Das ist sein Plan. Und das haben wir auch einmal gesehen bei dem Contest, ist er zuerst noch, da war kein Wind und er hat sich irgendwie da so raufgearbeitet und halt nur für die Kameras, für die Show, wollte er da von ganz oben runterfliegen. Und es war halt damals, der Wind war ganz leicht und man war in der Lehseite vom Berg, das ganze Kamerateam. Das heißt, das ist nicht gut zum Fliegen, weil da ist alles verwirbelt. Und er ist da weggeflogen oben und fliegt so und plötzlich siehst du, es war so eine Flexifolgheit, den Kite in der Luft, einen Frontstall aus dem Nichts, puff, der Kite klappt zusammen, er fällt runter durch die Flächenbelastung, auf einmal reißt das Ganze wieder auf und dann ist er halt weiter runtergeflogen.
Aber wie kann ein Frontstall passieren in der Luft, wenn du quasi mit Geschwindigkeit gegen den Wind fliegst, wie kann da ein Frontstall passieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Je kleiner der Kite ist, desto mehr Flächenbelastung hast du eigentlich. Und dass du jetzt von oben so eine Tätschen kriegst, dass der wegkippen kann, eigentlich ist, da muss schon wirklich ganz viel Kraft drauf wirken. Hat aber bei ihm irgendwie gereicht, ja.
Org. Mhm. Ja, jetzt kommt es so rüber, als wäre Snowkiten immer so ganz überm Limit etc. Ist es aber in Wahrheit nicht. Ich erlebe Snowkiten immer sehr entspannt und eher so smooth im Flow-Zustand. Ich weiß, ich habe eine eigene Norwegen-Spotify-Playlist und wenn ich dann dort unterwegs bin, dann tue ich die rein und dann kommt ein Lied nach dem anderen, wo du denkst, boah, du bist auf diesem Hochplateau da der König und smoothst halt so dahin. Meine erste Snowkite-Erfahrung mit dir?
Ah ja, Innergrems, oder?
Genau, Innergrems. Das war so, ich kann mich noch erinnern, ich habe eigentlich gar keine Ausrüstung gehabt. Das heißt, ich habe mein altes Snowboard gehabt. Du hast mich angerufen einen Tag davor und hast gesagt, ob ich Bock habe, Snowkiten zu gehen. Und ich so, ja, können wir schon machen. Aber wir fahren da nach Kärnten. Das sind von uns aus 3,5 Stunden Fahrzeit. Und dann gehen wir da in der Früh hoch. Kiten da oben, Windbedingungen sind sehr gut. Na gut, ich natürlich überhaupt keine Sachen. Noch ein altes Snowboard von damals. Was habe ich mir ausgeborgt? Ich habe mir Schneeschuhe ausgeborgt. Die waren, glaube ich, bin ich dann drauf gekommen, so aus der Aktion im Dezember irgendwann vom Aldi. Ich habe meinen alten Rucksack, mit dem ich in Mittelamerika unterwegs war, anno dazumals 2000, den habe ich vollgepackt, genau. Also, und dann sind wir da losgestapft. Ich habe so eine gefütterte Jacke gehabt. Ich weiß noch, wahrscheinlich hat es mir mein Vater noch gekauft, die Snowboard-Jacke. Und dann sind wir da hochgestapft, du mit Ausrüstung am Körper im Wert von, ich glaube, 2.500 €, weil du es natürlich davor auch schon gebraucht hast. Und dann steppen wir da los und nach den ersten 15 Minuten steil den Hang hoch, habe ich mir gedacht, okay, das schaffe ich niemals, Puls auf 190. Alles schon verschwitzt und nass und dann so gefüttertes Zeug ist halt echt so, du sagst immer, if you sweat, you die. Ne? Alles bei mir extrem nass schon. Und dann ist mir nach 17 Minuten der Schneeschuh gerissen und dann hatte ich nur noch einen Schneeschuh und bin dann das restliche Ding hochgestapft mit einem Schneeschuh. Das Snowboard habe ich hinterhergezogen und habe mir gedacht, warum mache ich das überhaupt? So hat es einmal begonnen. Schön, das ist gar nicht schön. So heldenhaft wie jetzt deine Story. Und im Endeffekt waren wir dann oben, ich war schon schwerst erledigt und dann ging das Snowkiten los, Snowboard anziehen. Das hat mir dann eh getaugt, außer dass die Energiereserven schon recht am Limit waren. Und wir sind dann so eine Tour gefahren und da sind wir von Gipfel zu Gipfel und von Grad zu Grad. Und das ist schon etwas, was auch manchmal out of the comfort ist, da oben jetzt im hochalpinen Gelände unterwegs zu sein und dann auch über so Grad drüber schauen etc. Und wir sind dann herumgetourt, ich weiß nicht, waren es 40, 45 Kilometer. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, kann ich mich noch erinnern. Und du hast Ski gehabt und bist irgendwo über einen Hang drüber gekommen und ich bin nicht drüber gekommen. Und dann war ich wieder so in irgendeinem Steilhang, hinter mir, glaube ich, Stacheldrahtzaun oder vor mir, ich weiß es nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, na, ich breche jetzt hier ab und ich lasse das sein. steiles Gelände, Stacheldrahtzaun um mich rum, permanent am Lupen zieht, aber nicht so wie erwünscht. Das war so meine erste Snowkite-Erfahrung mit dir. Schneeschuh gerissen, alles vollgeschwitzt, schwerst erledigt. Genau. Und dann noch irgendwo in der Dunkelheit abfahren. Das war meine erste Snowkite-Erfahrung. Trotzdem bin ich dabei geblieben.
Zum Glück. Heißt aber, jetzt stimmt schon, jetzt klingt das alles so, als wäre es richtig wild Snowkiten nur. Und als würde das gar keiner machen brauchen, weil es eh so wild ist, oder? Ja, haben wir da jetzt das falsche Bild gezeichnet?
Ja, schon. Also du kannst das machen, wie du möchtest. Es entsteht, was du sehr cool machen kannst, out of the comfort zone gehen, wenn du möchtest, aber du kannst das auch super smooth betreiben, weil, und das ist, du kennst ja wirklich viele Snowkite-Spots, fährst du trotzdem immer wieder nach Norwegen und bist am liebsten dort, weil es in Wahrheit der allerbeste Snowkite-Spot ist, oder?
Voll. Das ist, dort ist alles, der Wind ist so smooth, wie ich sonst noch nirgends. Ich war überall schon auf der Welt, Chile, Alaska, Frankreich, überall. Und nirgendwo hast du so einen smoothen, konstanten Wind wie dort, weil da alles, dieses Gebirge nicht so schroffe Felsenspitze sind, wo der Wind genau passen muss, sondern egal aus welcher Richtung der kommt, der ist überall smooth da. Und jetzt ist das fast so, wie soll man sagen, du hast so eine Ressource, die einfach überall vorhanden ist. Und wenn du sagst, ich will dorthin fahren, fahre ich dorthin. Und wenn ich dorthin fahre, fahre ich dorthin. Und das hast du halt sonst bei anderen Snowkite-Spots nicht. Und du kannst halt gleich mal, ich weiß immer so, wenn man anfängt in Norwegen, man steigt beim Parkplatz aus, kitet los so mit den Leuten, die noch nie dort waren. Und dann kommt einmal so der Radius, wird einfach immer größer. Zuerst ist so ein Kilometer und dann werden so 5, 6 und plötzlich irgendwann ist man mal so 20 Kilometer von der Straße weg, weil es einfach so einfach funktioniert. Gell? Man zieht nur die Bar an und lässt es laufen. Da kommt kein Hindernis, man muss auf nicht viel aufpassen. Das ist halt schon eine andere Liga.
Heißt, ich habe das, also ich genieße es ja sehr. Wir haben dort alle mit GPS-Trackern ausgestattet und für mich ist das so wie ein Hide-and-Seek-Spiel, oder? Erstens, also jemanden, du kannst es ja niemandem erzählen, der noch nicht dort war, weil es so unvorstellbar ist, diese Weiten, die du möglich irgendwie, voll. Also allein dort zu stehen und über diese endlosen Schneelandschaften zu blicken, ist schon mal arg. Dann sieht man am Horizont, siehst so einen leichten Hügel. Du kannst aber sagen, keine Ahnung, ist eine Wolke, aber nein, du kannst hinfahren und dann stehst du auf diesen Hügel und schaust über den nächsten Hügel und dann denkst, boah, das könnte ich mir auch noch anschauen. Und ich spiele dann immer so Hide and Seek mit den Leuten, weil am ersten Tag ist so dieses alle nur so ganz zaghaft Ding herumfahren, ruhig um dich herumkiten und dann irgendwann bilden sich so Grüppchen und dann wird halt ausgeschwärmt und dann ist dieses Terrain, was wir quasi zum, oder ja, was wir zum Abfahren haben und zum Schauen, ob eh alles passt, ist halt dann einfach irgendwie 12 Kilometer Abstand dazwischen und du schaust immer so, wo wer ist und gehst dann Leute suchen. Und das taugt mir halt irrsinnig, diese weiten, smoothen Wind und dann ein bisschen die Leute so quasi im Zaum halten. Schon sehr geil.
Voll. Heißt, ich vergleiche es immer so, wenn ich jetzt überlege, so die allerbeste Snowkite-Session, die ich je so bei uns in den Gefilden so gehabt habe, in die Berge, und im Vergleich zu wie toll es oben ist, ist das so bei 4% einfach, oder? Und das ist so, man kann sich nicht vorstellen, wie cool es dort oben einfach ist im Vergleich zu der besten Session, was man da je gehabt hat. Und das checkt man erst, wenn man oben ist irgendwie. Und darum gibt es ja auch urviele, die wiederkommen nach Norwegen. Und zwar fast jedes Jahr, weil das so ein Highlight ist irgendwie.
Man kennst du so, wenn du nimmst irgendwas auf, also eben mit dem iPhone filmst du irgendwas ab und du weißt ganz genau, wie geil dieser Moment war und wie schön das ist. Und du versuchst es irgendwie einzufangen und dann schaust du es dir nachher an oder versuchst es irgendwie jemandem zu zeigen und du kannst nicht ansatzweise kann dieses Video wiedergeben, was du da erlebt hast und in dem Moment aufnehmen wolltest. Und deswegen habe ich schon fast aufgehört, Leuten Norwegen-Videos zu zeigen, weil es für mich immer so enttäuschend ist, weil ich immer so, wow, fuck, schau dir das an, schau dir das an. Und dann kommt dann immer so, aber ist mir vielleicht zu kalt. Und ich denke mir nur so, wow, du solltest das echt erlebt haben, weil du würdest durchdrehen.
Voll, das kann man. Ich glaube, jeder, der dort war, hat gesagt, es war unglaublich toll. So, es hat keiner gesagt, so, naja, weiß nicht. Es ist schon Bombe dort.
Aber pass auf, du warst in Alaska auch, oder was hast du gesagt?
In Alaska und Chile.
Was ist da die Story in Alaska?
In Alaska haben wir so ein ein Wohnmobil gemietet und sind dort halt auf den Anchorage Pass, hat das geheißen, sind wir raufgefahren und dort wollten wir halt Snowkiten, so, das war für ein Videodreh auch. Und der Anchorage Pass heißt auch der Bookshelf, weil es ausschaut wie ein Buchregal, wie hinter dir die Bücher, für alle die Leute, die zuschauen. Und da schauen die Berge einfach aus wie Bücher und dazwischen die Rinnen fährt man oft eher so runter. Und so schaut Alaska Snowkiten aus. Und dort sind wir halt hingefahren und was dann noch cool war, da war der Jim Chaplin, hat er geheißen, es war ein Bush-Pilot und der hat so ein Bush-Plane einfach gehabt, so eine kleine Cessna und mit der hat er Flüge angeboten und wir sind dann mit dem mitgeflogen. Er ist rauf oben am Gletscher gelandet, dort waren wir dann Snowkiten und dann ist man wieder weggeflogen so. Und das haben wir ein paar Mal gemacht. Genau. Und ja, die Story dahinter halt war, dass eigentlich recht spannend war bei einem einzigen Vorfall dann so, wo wir wenig, also du landest dort oben, hast du Kufen unten drauf, Ski, und dann landest langsam und du landest so, dass du nachher das Flugzeug schon so drehst, dass du beim Starten bergab stehst. Weil nachher, wenn das einmal steht, kannst du nur noch recht schwer irgendwie im Gefälle so das Flugzeug bewegen. Und nach dem Kiten, wir steigen da halt ein und wollen wieder losfliegen. Und da geht's halt so ein bisschen bergab. Er gibt Vollstoff, es wird unglaublich laut, so ein Bushplane. Wir waren bis hinten voll mit Kites alles. Und dann, normalerweise zieht er dann so einen Hebel und dann hebst halt ab. Und ich weiß noch, er zieht so am Hebel, ich bin neben ihm gesessen, er zieht am Hebel und es passiert einfach nichts. So die Maschine rast einfach nur nach vorne und es passiert gar nichts. Und du hast aber gewusst, vorne kommt jetzt einfach so der Abhang, da geht es jetzt dann runter, da ist es aus, oder? Und er zieht nochmal und dann probiert er, weiß ich wie es heute noch, er hat dann im Sessel so begonnen zum Springen, so zu bouncen wie so ein Ball und hat das probiert so aufpäppeln, dass das hochkommt und dann irgendwie im letzten Moment vor dieser Klippe geht das Flugzeug hoch und wir fliegen safe zurück. Und die Sache war, wir haben ihn dann auch nachher gefragt, so heißt, was war da jetzt los, warum war das so komisch? Und er hat einfach nur gesagt, so, er weiß es nicht. Und es war halt auch so, ja gut.
Also voll der Indiana Jones Moment, oder? Das ist voll Indiana Jones Ding im letzten Moment hoch. Aber hast du dann mitgebounced, einfach nur so, um es zu kopieren?
Nein.
Weißt, jetzt geht es ans Eingemachte.
Ich habe ja nicht gewusst, was da passiert. Ich habe keine Ahnung gehabt, was passiert oder warum mir da jetzt so herumspringt. Vielleicht gehört das so, keine Ahnung.
Aber, vielleicht ist das so für Leute, die das erste Mal machen, dann so ein Leger quasi, so ein Spaß, den er sich erlaubt.
Nein, er hat das, also dann hätte er es gut gespielt, glaube ich. Also der war schon ziemlich, ja.
Dann hatte ich Snowkiten auch. Vielleicht, also da entstehen ja, also in dem Ding sind extrem viele Geschichten dabei, aber Snowkiten hatte ich eigentlich auch in diese Expeditionsschiene gebracht, oder? Wo du sagst, draußen im Schnee im Zelt schlafen, was wir auch immer wieder machen. Genau, und da gibt es ja das eine Rennen, das ist das Wake. Da hatte ich Snowkiten auch
hingebracht, genau, das ist, oder? Voll. Das ist die Weltmeisterschaft im Long-Distance-Snowkiten und ich habe das immer so ein bisschen am Radar gehabt. Das ist so ganz oben in der Arktis, ganz oben in Norwegen an der Grenze zu Russland. Und ich habe das immer am Radar gehabt und wollte eigentlich immer mitfahren. Das ist so, da ist ein Kurs abgesteckt und du bist 4 Tage und 3 Nächte unterwegs, musst halt so einen Kurs abfahren. Und wer am schnellsten ist, hat halt gewonnen. Und das sind immer so, es waren 40 Teams. Und von diesen 40 Teams kommen aber meistens nur 10 ins Ziel. Der Rest schafft es halt nicht. Genau.
Und deine erste Session dort war ja eh, da bist du ja durch Zufall in Wahrheit dort gelandet, oder?
Durch Zufall, ja. Da hat mir mal jemand geschrieben, eine Apartment Balaska hat mir auf Facebook geschrieben. Ganz spannend. Und die hat mir geschrieben, eben, ob ich da mitfahren will. Sie würde einen Partner suchen und sie würde auch, damals, das ist schon ziemlich lang her, weil sie nicht viel Kohle gehabt und so habe ich, und sie hat gesagt, sie würde das Ganze finanzieren auch. Und dann haben wir gedacht, na gut, ich habe die Erfahrung, du hast das Geld, lass uns zusammentun, so auf die Art. Und haben das Projekt gestartet und dann haben wir halt ein Jahr lang Sponsoren gesucht und da ist recht viel durch Sponsoren eigentlich dann abgedeckt. weil am Ende ist da schon gestanden, wir haben mal zusammengezählt, da sind 21.000 Euro auf der Liste gestanden, was das alles kostet mit Flüge, mit dem ganzen Equipment und Trainingswochen davor noch. Genau. Voll. Und das haben wir gemacht und dann sind wir auch raufgeflogen, zuerst noch nach Haugastoll, da wo wir jetzt eh immer die Camps haben. Und da wollten wir noch 1,5 Wochen so trainieren, bevor wir dann noch weiter rauffliegen in Norden zu dem Camp. Und da war aber dann die Sache, da hat sie sich dann das Kreuzband gerissen und du hast gemerkt, boah, das wird ihr zu viel, das ist ihr zu steil. Und dann hat sie das Kreuzband gerissen. Und dann haben wir auf ganz spontan den Johnny, einen alten Freund von mir, einfliegen lassen, einen Snowkiter. Mit dem haben wir dann noch 2 Tage dort trainiert. Und dann sind wir rauf in dieses Rennen gefahren. Und wir haben ja keine Ahnung von nichts gehabt dort.
Ich wollte gerade sagen, weil du vorher gesagt hast, na, ich habe die Erfahrung, du das Geld. Du hattest ja die Erfahrung nur im Snowkiten, aber du hattest ja keinen Plan von Zelt und draußen schlafen und Pulka, das sind diese Schlitten, ziehen etc. Hattest du nicht. Und man muss ja alles angeben und quasi die wählen die Leute ja, die Teams wählen die aus, die da mit dürfen. Und da hast du den klassischen Fake it until you make it Ding gemacht, oder? Du hast denen ja das Blaue vom Himmel erzählt.
Naja, ja, kann man so sagen. einfach. Du musst dich ja bewerben, das ist ein Bewerbungsprozess. Und dort haben wir halt einfach halt alles erfunden. Wir haben keine Erfahrung gehabt mit draußen campen und das Ganze. Und ich weiß noch, wie wir dann dort waren so. Da landest du ja und dann fährst mit einem Bus so rauf zu einer Turnhalle, wo alles startet. Da gibt es ja nur ganz kleine so Fischerortschaften oder sind das. Und in dieser Turnhalle haben wir geschlafen. Und am Weg rauf im Bus bin ich gesessen und habe so Koordinaten das allererste Mal in ein GPS eingeben und habe erst dort gelernt, wie man so ein GPS benutzt. Und das hat sich ja dann auch gerecht in dem Sinn, weil wir haben halt immer nur gesagt, die Koordinate, okay, ist 18 Kilometer da vorne und wir sind halt kerzengrad drauf zugefahren. Nur muss man natürlich so eine Route viel besser legen, weil zwischen mir und dem 18-Kilometer-Ziel sind halt Schluchten, Flüsse oder so, wo man nicht durch kann einfach. Und ja, das war unser Learning.
Da habt ihr zweimal teilgenommen, oder? Beim ersten Mal seid ihr gar nicht ins Ziel gekommen?
Genau, da haben wir die Hälfte vom Rennen geschafft und dann war es aus. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt haben wir urviel gelernt halt, wirklich viel gelernt. Das ganze Equipment haben wir auch gehabt und dann haben wir gesagt, so, im nächsten Jahr machen wir es nochmal und dann gescheit so. Und da waren wir halt echt top vorbereitet. Da haben wir zu Hause die Route gelegt und so. Und ja, und da sind wir es dann nochmal gefahren und dann sind wir wirklich als 10. ins Ziel gekommen. Wir sind die letzten von diesem ganzen Pulk von 80 Leuten, sind wir noch ins Ziel und sind Nummer 10 geworden, ja.
Geil.
Genau.
Würdest du es nochmal machen jetzt?
Ich glaube nicht mehr. Jetzt habe ich schon zweimal gemacht, jetzt kennst du das schon. Es ist halt physisch unglaublich anstrengend, weil du kitest von 7 in der Früh bis 10 am Abend. Und dann hast halt die letzten 3,5 Stunden fast mit Stirnlampe weiter. Und immer wenn zum Beispiel kein Wind ist, musst du gehen. Und da kommt halt, das sind glaube ich, es waren so 220, 230 Kilometer, die man gegangen oder gekitet ist. Und hast halt hinten noch diese Pulka mit 35 Kilo, die du hinterher ziehst. Genau. Und nachher, wenn du um 10 fertig bist, dann geht ja erst nochmal die Arbeit los. Da musst du mal das Zelt aufstellen, da musst du Wasser schmelzen, da musst du kochen. Und dann ist vielleicht eh schon 1 oder so, bis du schlafen kannst. Und dann kriegst du vielleicht so 4,5 Stunden Schlaf zusammen, bevor um 4:30 schon wieder der Wecker läutet.
Da ist jetzt das quasi das Nordic Camping Camp, was wir auch machen in Norwegen, ist purer Luxus dagegen eigentlich.
Ach, purer Luxus. Ich weiß nämlich noch so bei dem Camp damals, nicht bei dem Camp, bei dem Rennen im Wacke, da hat es ein Teilnehmer, also ein Doppelpärchen gegeben, der ist krank geworden, der war davor schon krank, ist gestartet und hat halt nach 2 Tagen dann aufgegeben. Und die haben das Zelt aufgestellt und sie haben halt einfach nur dort gewartet und geschlafen. Und ich weiß noch, wir sind vorbei gegangen damals und ich war so neidig. Ich habe mir gedacht, boah, wie toll hat's der jetzt gerade. Der kann einfach nur im Zelt chillen und rausschauen. Und ich muss da echt diese Hänge, das Ganze raufziehen und alles. Ich habe mir gedacht, wie toll muss das sein. Und beim Glamping, also bei diesem Outdoor-Camp, was wir jetzt machen, ist halt das Ganze, diese Experience ist da, nur halt einfach in schön, so als würde man Regler raufdrehen, den Luxusregler von Hitze, Wärme, Essen, Relaxen, Schlaf. Und ja, das taugt
mir
halt
voll. Das ist auch was Schönes. Das ist so am Hochplateau in Norwegen und da hat man diese smoothen Snowkite-Sessions und dann kommt man zurück und dann ist so dieses Einkehren. Wir haben da ein Gruppenzelt mit dabei, wo ein Ofen drinnen steht, wo man den ganzen Tag quasi das Wasser schmelzt und dann auch fürs Essen und fürs Trinken macht und dann geht man so in sein eigenes Zelt und schläft dann dort gemütlich im Schlafsack und beim Aufstehen einen legendären Ausblick über dieses Plateau, oder? Und das ist dann wirklich auch wieder so ganz mies, dieses Marketing vom Bett aufs Brett. Du steigst aus diesem Zelt und könntest quasi sofort Ski oder Snowboard anschneiden und loskiten. Das ist schon ziemlich geil.
Voll. Es ist ja auch das Wetter dann so im Frühjahr ist schon ein anderes. Das ist jetzt nicht mehr so Winter, wie man sich vorstellt, sondern so ein bisschen Après-Ski-Winter, muss man sich vorstellen, wo die Sonne schon so wärmt und so. Genau.
Da sitzen die Leute dann immer und bauen quasi, basteln irgendwas rum. Entweder graben sie sich tief hinunter und machen einen Thron oder sie bauen so Sonnenplätze und irgendwelches shapen sie da. Nicht so einen Park, wie du das kennst vom Freestyle, sondern shapen halt dann so Outdoor-Sitzplätze, wo du sitzt und gemütlich irgendwas trinken oder genießen kannst. Das ist schon sehr cool.
Voll, es wird wie in der Kindheit. Letztes Jahr war ein Schweizer mit, der hat so eine Klobrille mitgenommen mit einem Deckel und der hat sich dann wirklich ein Klo dort gebaut, aber nicht nur so ein bisschen, sondern der hat einfach wie ein Kind gespielt und hat 3 Tage lang an dem Dings gebaut, wo du richtig mit Stiegen bist runtergegangen, ums Eck gegangen und dann hat er da seinen Thron gehabt. So. Also ist ganz witzig.
Sehr cool. Boah, jetzt hast du noch irgendeine Story, eine Orge oder sollten wir schon auflösen, das, was wir in Wahrheit nie irgendwem erzählt haben oder du nicht erzählt hast, ich muss sie nicht erzählen?
Na, mir fällt sonst nichts mehr ein. Was war noch für eine wilde Story? Wild war sonst nichts mehr. Urschöne Storys noch. Letztes Jahr bin ich gekitet dort oben in Norwegen. 211 Kilometer, das habe ich noch nie zuvor gehabt. Und es hat extrem viel Spaß gemacht, einfach während dem Snowkite Camp. Du fährst ja in der Früh rauf, du hast irrsinnig lang schon Tageslicht, viel länger als bei uns in unseren Gefilden. Und wir sind teilweise bis 8 am Abend hast du da kiten können und bis dann erst irgendwann zurückfahren in die Hütte, kochen und essen und so. Und da hatte ich dann plötzlich 211 Kilometer auf der Uhr.
So Kilometer sammeln einfach nur für die Statistik.
Ja, ich bin da nur auf und ab, auf und ab, auf und ab.
Das war jetzt Ironie.
Das macht halt irre Spaß. Ja. Heißt, es macht einfach irre Spaß, da herumfahren und dann den Leuten auch zeigen, immer wieder ein paar mitnehmen von der Gruppe und sagen, geht schon, folgt's mir. Und dann fahrt man dorthin.
Ganz lässig. Ist so voll. Ich komme ja dann oftmals vor, da führt ja über dieses Plateau führt ja eine Straße und du kitest, keine Ahnung, 4 Minuten, nicht einmal, 45 Sekunden, sagen wir mal, kitest du von dieser Straße weg und du fühlst dich, als wärst du auf einem anderen Planeten, weil du dort abbiegen kannst und quasi niemanden anderen siehst und dann findest du irgendwo, wo es halt so den Schnee reingeweht hat, oder findest du einen Powderhang und dann kannst du halt diesen Powderhang hochfetzen und dann runterfahren und wieder hochfetzen und runterfahren und das machst dann, keine Ahnung, 35 Minuten lang, bis du sagst, okay, den Hang habe ich halt jetzt echt zerpflügt und suchst dir den nächsten aus und machst dann dort genau das gleiche wieder und fühlt sich halt echt anders an. Also hier von anderen Planeten, so schön in Wahrheit.
Voll so ein Outdoor-Spielplatz einfach.
Genau. Ich habe ja, Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich zum Beispiel das Dänemark-Camp sehr lieben und zu schätzen weiß, einfach weil man dort so gemeinsam hügelig in einer schönen Unterkunft quasi wohnt und dann man geht kiten, man ist draußen, wenig Einflüsse, keine Werbung etc. Und dann kehrt man am Abend in diese Hütte zusammen und dann kocht man gemeinsam, hat eine Sauna und dann ist das so eine schöne familiäre Atmosphäre, wenn so dann Kaminfeuer knistert, Kerzenschein brennt, irgendwer kocht in der Küche. Ich habe übrigens das Zimtschneckenrezept jetzt optimiert. Genau, und das wird mein Norwegen-Moment dieses Jahr.
Cool.
Olsen. Die Auflösung, etwas, was wir jetzt dann auf die Website schreiben, nein, tun wir nicht. Aber du bist Snowkite, was?
Snowkiter?
Ja, du musst das ausführen. Ich kann es nicht für dich sagen.
Also warum muss ich? Snowkite-Weltmeister, ja.
Okay, warte, da trommeln wir. Also du hast das schon gesagt.
Kann die Penny dann einspielen, einen guten Trommelwirbel. Nein, heißt, ich bin Snowkite-Weltmeister geworden. Das war eben wie meine Hochphase war, wo ich eben gewusst habe, so im Wasser geht sich nicht aus. Und ich habe mich 24-7 nur noch in Snowkiten gestürzt und bin dann so die Welttour mitgefahren. Das war in Frankreich, Italien, Schweden. Und die habe ich dann auch gewonnen. Und das war, hätte ich mir niemals vorstellen können damals.
Aber das war aber schon im Freestyle, oder?
Genau, das war Snowboard Freestyle. Und dann habe ich die Weltmeisterschaft dadurch gewonnen, ja.
Genau. Und das ist die Top-Story und etwas, was du eigentlich gar nicht an den großen, an, sagt man das, an den, nicht an den Nagel hängen. Die Karriere hängt man an den Nagel, aber man hängt irgendwas an die große Glocke und das tust du nicht.
An die große Glocke, genau.
Genau. Also, das waren Olsens und meine eine Top-Stories aus der Welt des Snowkitens. Snowkiten hat uns schon zu vielen schönen Momenten gebracht. Ich würde dir empfehlen, ohne dass ich jetzt noch großartig anfange zu schwärmen, dir selbst ein Bild davon zu machen, warum wir immer in Norwegen über dieses Hochplateau pflügen und fahren, und wird Snowkiten an deiner Stelle echt eine Chance geben. Wenn du jetzt mitkommen möchtest, dann schreib uns einfach. Genau, und wir können dir gerne noch was vorschwärmen in Norwegen. Und da hat der Olsen noch ein paar weitere Stories.
Voll am Kamin, wenn es knistert. Oder in der Sauna, genau. Mit ein paar Saunawitze. Genau. Heißt aber, was ist vielleicht auch der Benefit? Das haben wir noch gar nicht gesagt. So, du lernst ja irrsinnig brutal gutes Kite-Handling beim Snowkiten, was du ja im Wasser nicht hast, aber was du dann aufs Wasser mitnehmen kannst. Und das spürt man halt voll, wenn jetzt nicht so eine große Gap ist zwischen das letzte Mal Kiten im Herbst und das erste Mal Kiten im Frühsommer. Da vergeht immer, wo das Level halt runtergeht. Und wenn man das dazwischen halt überbrückt so ein bisschen, dann spürst du das halt richtig, finde ich, kannst du das mitnehmen in die neue Saison. Wie gut du ein Kite bei wenig Wind oben halten kannst, ist der volle Skill-Boost, ja.
Das stimmt.
Genau.
Hast du ein
jetzt
Schlusswort?
Bin ich in deinen schönen... Na, du hast so ein schönes Schlusswort gehabt und ich bin jetzt nochmal reingekretscht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns, empfehlt uns weiter, das wäre auch cool. Und wer jetzt auf Spotify ist, bitte klickt diese 5 Sterne. Wir haben schon einige Bewertungen, aber je mehr, desto... Was bringt es uns eigentlich, Patrick?
Puren Reichtum.
Ja, wir kriegen dann von Spotify Kohle oder so. Schön wär's. Nein, aber vielleicht kann man irgendwann mal was damit machen. Genau.
Voll.
Das wäre super lieb von dir.
Genau.
In diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Macht es gut.